Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis der erste Jünger es bereut hat, dass er Jesus nachgefolgt ist. Oder bis dem ersten Jünger das Licht aufgegangen ist darüber, was es heißt, ein Nachfolger Jesu zu sein. Aber spätestens hier in Matthäus 5, als Jesus kurze Zeit nach der Berufung der Jünger diese Predigt hier hält, spätestens hier ist einigen von ihnen bestimmt ein Licht aufgegangen, dass Jesus es nämlich mit Nachfolge echt ernst meint. Diese Nachfolge ist nichts für lauwarme Mitläufer. Ein Jünger im Reich Gottes zu sein, ist ein Leben auf den Kopf gestellt. Ich meine, hör dir das an in der Bergpredigt. Zum Beispiel, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Oder, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Ich kann mir vorstellen, dass einige der Jünger zumindest schwer geschluckt haben, als sie das gehört haben. Und vielleicht wir auch, oder? Und spätestens gegen Ende von Kapitel 5 hier, als Jesus sagt, liebt eure Feinde und bittet für die, welche euch verfolgen. Spätestens hier hätte sich der eine oder andere Jünger vielleicht denken können, wow, Jesus, das hättest du mir echt vorher sagen müssen, dass das Nachfolge bedeutet. Bevor du mich vom Fischer zum Jünger machst. Wenn das ist, was es bedeutet, ein Jünger im Reich Gottes zu sein, dann gute Nacht. Was hörst du, wenn du liest, liebe deine Feinde? Sicher fällt dir irgendjemand ein. Vielleicht aus der Vergangenheit. Oder jemand ganz aktuell. Vielleicht jemand, den du gar nicht so gut kennst. Oder vielleicht jemand, der dir sogar ganz nahe steht. Liebe deine Feinde. Was heißt das für uns? Es sind harte Worte Jesu hier, oder? Auf den ersten Blick jedenfalls. Es sind harte Worte, die Jesus hier hat für alle, die Jünger im Reich Gottes sein wollen. Und dennoch sind diese Worte Teil von Gottes Frohbotschaft an uns. Und es ist wichtig, das zu verstehen. Sie sind Teil von Gottes Frohbotschaft, sonst wären sie nicht in diesem Evangelium. Und Evangelium heißt gute Nachricht. Frohbotschaft. Aber sie sind Teil der guten Nachricht an dich und an mich. Und deswegen sind sie auch Teil des Matthäus-Evangeliums. Und sie sind deswegen Teil des Evangeliums, weil es bedeutet, wenn du deine Feinde lieben kannst, dann bist du wahrhaftig frei. Wenn du deine Feinde lieben kannst, dann bist du wahrhaftig frei. Das wünschen wir uns. So ein Leben so auf den Kopf gestellt. Im guten Sinn. Ein Leben so radikal anders. So dramatisch gottverherrlichend. So zweifellos glaubensbezeugend. So wunderbar anders, als diese Welt tickt. Ein Leben, das leuchtet für Jesus. Ein Leben, in dem ich frei bin. Vor aller Anklage. Vor aller Bitterkeit. Vor allem Hass. Ein Leben, das leuchtet für Jesus, das schon nach uns sehnen, oder? Und Herr Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du deine Worte unser Lehrer verändern lässt. Kraft deines Heiligen Geistes. Gieß deine Liebe in unsere Herzen heute Morgen. Durch dein lebendiges Wort. Zur Ehre deines Namens. Und zur Freude von uns, deinen Jüngern und Nachfolgern. Amen. Ich habe drei Punkte heute Morgen durch diesen Text. Punkt 1, harte Worte, Verse 43 bis 44. Punkt 2, guter Grund, Verse 45 bis 47. Und Punkt 3, vollkommen möglich, Vers 48. Punkt 1, harte Worte. Was macht es mit dir, nochmal die Frage, was macht es mit dir, wenn du hörst, liebet eure Feinde? Ich kann euch sagen, was es mit mir macht. Es macht, dass ich schnell weiterlesen möchte. Kennst du das? Du liest die Bibel und du hast sogar davor dafür gebetet, dass Gott dir die Augen und die Herzen auftut in deiner stillen Zeit. Und du kommst zu einer Stelle, die du kennst und von der du weißt, dass sie dich jetzt gleich überführen wird. Und du denkst dir, oh nein, jetzt kommt gleich die Stelle mit der Feindesliebe. Und ich habe sogar dafür gebetet, dass Gott mir das Herz dafür öffnen möge. Und wenn da rauskommt, was drinnen ist in meinem Herzen, einfach weiterlesen. Einfach weiterlesen, Stefan. Augen zu und durch. Und was wir hier vor uns haben, sind welche der so meist überlesenen Verse, oder? Augen zu und durch. Feindesliebe. Harte Worte, die uns einfach viel zu viel abverlangen, oder? In meiner Kindheit hatte ich einen Schulkameraden, mit dem die Dinge nicht ganz einfach waren. Er trampelte gerne auf mir rum. Wenn nicht alles nach seiner Pfeife tanzte, dann, ich ließ mir dann noch nicht alles gefallen, dann würde er mir die Freundschaft kündigen und mir wäre es dann eigentlich eh lieber gewesen, er wäre gar nicht mehr gekommen und die Kündigung wäre dabei belassen gewesen. Das Ding war nur, er ist am nächsten Tag immer wieder gekommen. Und ich wusste, dass er kommt, um die Freundschaft zu erneuern. Und das wollte er auch ehrlich machen. Und er wusste, dass ich mit Jesus ging. Er wusste, dass ich ein Kind Gottes war. Und dass Jesus mir etwas bedeutete. Und weil er das wusste, sagte er immer, wenn er sich wieder versöhnen wollte mit mir und mir seine Hand entgegengestreckte, dann sagte er immer, Friede, weil Jesus sagt, liebe deine Feinde. Und es hat jedes Mal funktioniert. Für ihn. Und ich hatte damals nicht die Reife, mich mit ihm hinzusetzen und mal über Freundschaft zu reden, was Freundschaft bedeutet. Ich hatte die Reife nicht, ich konnte das nicht mit ihm ausdiskutieren, was hier eigentlich abgeht. Ich wusste nur eins. Für mich wollte Jesus, dass ich ihm Liebe zeige. Das ist alles, was ich wusste. Und für mich hieß das in dem Moment, die Hand auszustrecken und sein Freund zu sein bis zur nächsten Freundschaftskündigung. Und ich weiß nicht, ob ihm das aufgefallen ist, aber das ist nicht, wie diese Welt tickt, oder? So läuft das nicht in dieser Welt. Auch nicht die Welt der Jünger damals hat so getickt. Du sollst deinen Nächsten lieben, und deine Feinde hassen. So hat die Welt getickt damals. So hat sich Gottes Volk in der jüdischen Lehre damals das erste Gebot niedergeschlagen, dass du deinen Nächsten lieben sollst, aber deine Feinde hassen darfst. Das war so gang und gäbe. Das war so, was geglaubt wurde, generell damals. Das ist, wie die Welt damals tickte und das ist, wie sie heute immer noch tickt, oder? Liebe deinen Nächsten. Das ist etwas, zu dem die meisten Leute Ja sagen würden, oder? Das klingt ganz gut. Liebe deinen Nächsten, ja? Doch. Aber liebe deinen Nächsten, damit hat keiner ein Problem. Warum? Weil ich mir den Nächsten einfach aussuchen kann. Ich kann mir aussuchen, wer mein Nächster ist. Ich kann entscheiden, wem ich Liebe zeige und wem nicht. Das ist das Problem dabei. Ich kann lieben, wen ich will. Und solange ich will. Und diese Liebe hat ein Limit. Eine Grenze. Und sie endet spätestens bei meinen Feinden, oder? Es ist eine bedingte Liebe. Ich liebe dich, solange du liebenswürdig bist. Bedingungslose Liebe, völlig unverdient, großzügig, ohne Diskriminierung, gibt es nicht. Liebe ist immer bedingt. Ich liebe dich, solange du liebenswürdig bist. Und Jesus sagt, liebe deine Feinde. Ich glaube, in kürzeren Worten könnte man das gar nicht über den Haufen schmeißen, oder? Weil liebe deine Feinde bedeutet, liebe bedingungslos. Und das ist etwas radikal anderes. Das ist wahre, bedingungslose Liebe. Liebe deine Feinde. Ich bin diese Woche in meinem Bibelleseplan auf die Geschichte von Isaak gestoßen. Und ich habe gelesen folgenden Vers. Und Isaak hatte den Esau, seinen Sohn, lieb. Isaak hatte den Esau lieb, weil ihn das Wildbret wundete. Und das hat mir voll drauf war der Vers. Ich in der Bibel lese. Da liest man so oft drüber, oder? Ja, der hat es halt Welle, der hat es halt geschmeckt. Aber verstanden ihr, was da steht? Was steht da? Isaak hatte den Esau lieb, weil ihm das Wildbret mundete. Das ist ein sehr konfrontierender Vers für uns Menschen. Das ist zum Lesen, oder? Weil da die Wahrheit ans Licht kommt, dass selbst die Liebe zu unseren eigenen Kindern nicht bedingungslos ist. In der Realität. Sondern menschliche Liebe hat selbst da ihre Grenzen. Immer. Weil ihm das Wildbret mundete. Weil sie gehorsam sind. Weil sie unsere Erwartungen erfüllen. Weil sie unsere Ratschläge achten. Weil sie unsere Wünsche oder Träume verwirklichen. Oder weil sie uns lieben. Freunde, das ist nicht bedingungslose Liebe. Wir Menschen lieben so lange. Und Jesus sagt seinen Nachfolgern hier, eure Liebe hat keine Limits. Keine. Liebt eure Feinde. Bittet für die, die euch verfolgen. Ich verlange bedingungslose, unverdiente Liebe. Ohne Grenzen. Ohne Aber. Ohne Ausnahme. Warum? Warum ist Jesus so hart? Wir müssen beachten, dass die Antwort auf das Warum nicht folgende ist, weil das ein Aufnahmekriterium in das Reich Gottes ist. Das ist nicht die Antwort. Die Liebe, die Jesus uns hier abverlangt als seine Nachfolger, ist kein Aufnahmekriterium ins Reich Gottes. Die Jünger sind ja schon berufen, oder? Er hat sie bereits berufen. Sie stehen bereits in seiner Nachfolge. Es sind bereits seine Jünger. Also lesen wir das nicht als Aufnahmekriterium ins Reich Gottes, sondern wir lesen es als eine Realität, die im Reich Gottes sichtbar werden soll. Es geht hier um eine Realität im Reich Gottes. Warum sollen Jesu Jünger ihre Feinde lieben? Aus gutem Grund. Punkt 2. Aus gutem Grund. Schau Vers 45. Liebt eure Feinde, damit. Jetzt kommt der Grund. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. In der Art, wie ihr liebt. Mit anderen Worten, damit, wenn man euch ansieht, der Vater im Himmel sichtbar wird. Das ist der Grund. Wie der Vater, so der Sohn. Das hört man auch öfter, wenn man einen Sohn hat. Und nicht nur bei der guten Sache. Es ist kein Kriterium, es ist eine Realität, die sichtbar werden soll. Wenn ein Sohn wie sein Vater ist. Da ist eine Realität dahinter, die schon da ist. Der Sohn muss sich nicht anstrengen, zum so sie wie der Papa. Das ist innegelegt. Und die Realität soll sichtbar werden als in Jesu Nachfolgern. Nämlich die Liebe des Vaters im Himmel soll sichtbar werden, wie der Vater, so die Söhne und die Töchter. Und dann kommt die Erklärung, Vers 46. Denn so ist Gott, so ist der Vater, so sollen nur die Söhne und die Töchter sie. Denn so ist Gott, Vers 46. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Deinem Nachbarn scheint dieselbe Sonne wie dir, auch wenn du ihn nicht ausstehen kannst. Nicht einmal, wenn er gar nicht an Gott glaubt, gibt es hier ein Limit. Auch wenn er dir oder selbst wenn er Gott Feind ist, erfährt er Gottes Güte. Oder wenn wir gemäß Vers 46 eine wissenschaftliche Erhebung machen würden über Sonne und Niederschlagsmenge auf allen Bauernhöfen in Österreich. Ja, wir testen jetzt wissenschaftlich Vers 46. Ja, dann würde es keinerlei Aufschluss darüber geben, welcher Landwirt gläubig ist oder nicht. Warum nicht? Weil es für jeden Landwirt gleich viel Regen und Sonne gibt. Für die Guten, für die Christen, für die Nichtchristen, für die Bösen. Das wäre ein Desaster für unser Land, oder? Wenn nur die guten Landwirte, die Gläubigen, Regen und Sonne bekämen. Das wäre ein Desaster für Österreich, ja? Gott lässt es regnen über Böse und Gute. Und er sättigt Gerechte und Ungerechte. Er bewahrt Gott Wohlgefällige und Gottlose. Gottes Güte, Gottes Liebe hat keine Limits. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Feinde, mit anderen Worten. Zwei Verse weiter heißt es in Römer 5, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Römer 5, Verse 8 bis 10. Wenn es jemanden gibt, der Feindesliebe verstehen kann, dann wir. Jesu Nachfolger, die wir in Christus sind, die wir das erlebt haben in Jesus. Und darum, wie der Vater, so die Söhne und Töchter. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, sagt Jesus, was habt ihr für einen Lohn? Wie ist das was Besonderes? Wenn du deine Familienmitglieder oder Angehörige lieb hast, ist das was Besonderes? Nein, das tun die Gottlosesten unter allen Leuten. Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso, sagt Jesus. Das ist bedingte Liebe. Und das ist nichts Besonderes. Bedingte Liebe, die nur Familien und Freunden gilt. Aber diese Liebe hier ist anders. Eine Liebe so radikal anders, so dramatisch gottverherrlichend, so zweifellos glaubensbezeugend, so wunderbar anders als diese Welt tickt. Eine Liebe, die leuchtet für Jesus. Und das wünschen wir uns als Nachfolger, oder? In unserem nüchternen Moment, wo ich nicht über meine Feinde nachdenken muss, wünschen wir uns das. Aber erst wenn die Feinde vor mir stehen, wird es schwierig, oder? Und die Frage ist, ist das möglich? Ist das über... Okay, sind wir realistisch, Stefan? Ist das möglich? Redet mir wirklich von etwas, das ich erleben kann in dem Leben? Dass wir unsere Feinde lieben können. Ist es möglich für uns Nachfolger? Sprechen wir da von der Realität? Oder haben wir da einfach ein Ideal für uns? Es wäre gut, das zum Verfolgen. Ich meine, man braucht Ziele, oder? Selbst wenn wir sie nicht erreichen können. Es ist gut, wenigstens die Richtung. Reden wir da von einem Ideal, das wir eh nie erreichen, das wir bestenfalls anpeilen können? Oder reden wir da von der Realität in dem Leben? Dass das möglich ist. Kann ich einfach drauf vorbeilesen und mir denke, es wäre schon gut? Oder ist es möglich? Und das ist Punkt 3. Und dort steht vollkommen. Möglich. Und nur um sicher zu gehen, dass wir hier nicht von Wunschdenken reden und alle nur sagen, ja, es wäre schon gut. Wir kennen die Richtung, aber sagt Jesus in Vers 48 hinzu, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Oh. Ha? Da wackelt der Tor, wenn du das hörst. Vollkommen, ja?
Das Mikrofon weiß es. Vollkommen. Vollkommen. Wie Gott? Das geht doch gar nicht. Vollkommen. Was meint Jesus, wenn er das sagt? Vollkommen wie Gott? Was meint er? Was hören wir, wenn wir vollkommen hören? Wir hören perfekt, oder? Perfekt in allen Angelegenheiten. Können wir nie sehen. Seht die Bibel auch an anderer Stelle. Widerspricht sich Jesus da mit anderen Worten Gottes? Nee, tut er nicht. Was Jesus hier meint, ist nicht vollkommen im Sinne von perfekt wie Gott. Ohne Sünde. Was Jesus meint, ist vollkommen in dieser Liebe. Jesus meint nicht, dass wir keinen Fehler mehr machen sollen. Jesus meint, wir sollen vollkommen sein in dieser Liebe, wie Gott sie für uns hat. Vers 48 bedeutet, das ist kein Wäre-schön-wenn-Ideal, sondern echte, wahre, gottvollkommene Liebe ist möglich für uns Nachfolger in Jesus. Wir werden im Diesseits nie perfekt und ohne Sünde sein. Das ist nicht, was Jesus meint. Aber wir können vollkommen sein in der Liebe, die Gott für uns hat. Und die Frage ist wie, oder? Wie können wir das? Wie können wir unsere Feinde lieben? Es gibt eine Bedingung, die erfüllt sie muss, damit du das kannst. Eine Bedingung. Und diese Bedingung fasst sich zusammen in dem Wort glückselig. Glückselig. Das ist eines meiner Lieblingswörter. Glückselig bedeutet, du bist an einem Ort, in einem Moment, an einem Punkt, wo du völlig erfüllt bist, für echtem, tragfähigem Glück. Und zwar nicht nur für einen Moment, sondern mit Ewigkeitsperspektive. Das ist, was glückselig hast. Die Bedingung, dass wir unsere Feinde lieben können, ist, dass du Glückseligkeit kennst. Dass du glückselig bist. Und jetzt kommt der Clou zu der ganzen Bergpredigt. Das ist wichtig, das müssen wir uns merken. Die Bergpredigt beginnt mit den Glückseligpreisungen. Und das ist der Grund, warum. Weil Jesus da zu Leuten redet, die Glückseligkeit in ihm finden. Du musst glückselig sein in Jesus. Und die Bergpredigt beginnt mit den Worten, glückselig sind die geistlich Armen. Matthäus 5, Vers 3. Und die Bergpredigt beginnt nicht zufällig so. Weil Gott weiß, dass wir geistlich arm sind. Was meint er damit, geistlich arm? Er meint mit geistlich arm, wir kennen unsere Not, unseren Mangel, unser Unvermögen und kommen damit zu Gott mit offener Hand, die leer sind. Das ist, was es fast geistlich haben zum Sie. Die Bergpredigt beginnt nicht zufällig mit den Seligpreisungen, weil genau die Seligpreisungen uns darauf vorbereiten, wie wir dem Rest der Bergpredigt diese harten Worte begegnen, die Jesus hier hat. Und das bedeutet, der Schlüssel zu einem Leben, das der Nachfolge Jesu würdig ist, ist, glückselig zu sein in Jesus. Und glückselig sind nicht die geistlich Starken oder Fortgeschrittenen oder Erhabenen, sondern die Armen, die sich ihrer geistlichen Abhängigkeit für Jesus ganz bewusst sind und sich Jesus anvertraut haben und in ihm glückselig sind. Das sind wir Christen, das sind wir Gläubige. Und deswegen kann keiner sagen, das Gebot, liebe deine Feinde, ist nur für gute Christen, für Riefe, für Fortgeschrittene. Nee, das ist für jeden, der glückselig ist. Und jeder, der sich Christ nennt, ist per Definition glückselig. Sind wir glückselig in Jesus? Das ist das Kriterium. Und jeder, der sich Jesus anvertraut hat, der ein neues Leben in Jesus gekriegt hat, der wiedergeboren ist, ist glückselig. Und hat Glückseligkeit erlangt in unserem Herzen. Wir kennen unsere Bedürftigkeit, unsere Hilflosigkeit, unsere Demut in den Seligpreisungen. Und das ist die Grundlage für ein verändertes Herz. Wir kennen natürlich auch die Momente, wo wir das vergessen, gell? Wo wir nicht an das denken. Kennen wir auch. Aber du bist dennoch glückselig. Wir müssen uns nur erinnern, wenn es so wie dich ist. Das ist wichtig. Glückselig zu sein ist die Grundlage für ein verändertes Herz, das dem Wesen des Vaters im Himmel immer mehr und mehr ähneln kann. Ein Herz, das sich bereits in Jesus glückselig preist, ist ein Herz, das dem Charakter Gottes nach verändert werden kann. Denn die Liebe Gottes, die vollkommene Liebe Gottes, ist, und jetzt Vergangenheitsform, nicht wird, Vergangenheitsform ist erledigt, ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Römer 5, Vers 5. Das ist eine Tatsache. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, weil wir glückselig geworden sind in der bedingungslosen Liebe Jesu für uns, für dich und für mich. Und ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis den ersten Jüngern hier ein Licht aufgegangen ist, darüber, was es heißt, Jesu Nachfolger zu sein. Und vielleicht wollte der Petrus, als er Jesus das sagen hörte, liebe deine Feinde, vielleicht wollte der Petrus am liebsten gleich aufstehen und Jesus sagen, hey Jesus, das kannst du nicht verlangen, ey. Also wenn es auch noch gemacht hätte, dann der Petrus. Weißt du überhaupt nicht, was für Feinden es wir zu tun haben? Vielleicht fragst du dir das jetzt auch. Steff, du hast keine Ahnung, mit was ich zu tun habe. Du hast keine Ahnung, mit was für Feinden ich konfrontiert bin. Liebe deine Feinde. Das hätte man mal vor meiner Berufung zum Jünger sagen sollen, dass das irgendwann kommt. Vielleicht hat das der Petrus auch gewollt. Das ist jetzt reine Spekulation, gell? Das ist nur, um das Bild zu zeichnen. Und ich denke mir, wenn es einer gewesen wäre, hätte der Petrus das gemacht, wahrscheinlich. Reine Spekulation. Aber vielleicht hätte ihn dann der Johannes zurückgehalten, in dem Moment, wo er Petrus aufstehen will und dann Radau machen möchte, deswegen. Der Johannes hätte ihn zurückgehalten, glaube ich. Der Johannes. Und er hätte Petrus genommen und hätte seinen Kopf in die Hände genommen und hat gesagt, Petrus, schau mir in die Augen, Petrus. Vergiss nicht. Glückselig. Petrus, glückselig. Und ich glaube, das hätte Petrus beruhigt. Und das ist, was uns beruhigt. Wenn die harten Worte Jesu uns zu hart dunkeln. Glückselig, Stefan. Glückselig. Ich will zum Schluss noch ein paar praktische Punkte jetzt mitgehen. Was man mit dem tun. Du hast Feinde. Und ich, oh, wir alle. Was heißt es, die Feinde zum Lieben? Es heißt, glückselig zum Sehen Jesus als allererstes. Das ist die Grundannahme da. Glückselig sehen Jesus. Nicht nur gute Christen können das. Alle Glückseligen können das. Und das heißt, Blick auf Jesus. Blick auf Jesus, wenn dir Unrecht passiert. Und schau, was ihm passiert ist für dich. Das hilft uns zum Erkennen, dass Jesus genau weiß, was wir durchmachen. Dass Jesus da überhaupt kein Unverständnis hat und die Worte nicht gesehen hat, weil es für einen eh kein Problem ist. Der weiß ganz genau, was das heißt. Als wir noch Feinde waren, vergessen wir das nicht. Irgendwann bist du der Feind gewesen und Jesus war der, der dafür blutet hat. Glückselig in Jesus, in dem wir auf ihn blicken, der das alles erduldet hat für uns. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, ein erster Schritt ist das Gebet. Wenn wir unsere Feinde nicht zu lieben vermögen, dann kommen wir ins Gebet. Bittet für die, die euch verfolgen. Das Gebet ist ein guter erster Schritt. Bewart, schon lange mal gehört, gell? Hören wir es wieder. Bewart, bekenne, dass du den Feind nicht lieben kannst. Das geht nicht. Ich schaffe das nicht, Herr. Und ich bekenne vor dir, dass ich das, was du da möchtest, nicht kann. Ich kann das nicht. Ich habe so viel Emotion in mir. Ich habe so viel Wut in mir. Und ich sehe überhaupt kein Licht, dass ich irgendwie da eine Veränderung erfahren könnte in meinem Herz. Bekenne, erbitte. Jesus, du hast gesehen, dass deine Liebe ausgegossen ist in mein Herz. Das hast du gesehen. Du hast mir den Heiligen Geist gegeben, du hast es versprochen. Bitte, lass die Liebe ausgossen sie und überfließen aus meinem Herzen. Ich brauche die. Vertraue. Römer 5, Epheser 3. Breite, Länge, Höhe, Tiefe der Liebe Christi. Erkennbar, erlebbar. Das hast du versprochen, Herr. Und ich baue auf dein Wort, Jesus. Du hast gesehen. Du hast gesehen. Vertraue. Und dann agiere. So, agiere. Das ist der Knackpunkt oft. Was tue ich jetzt? Warte jetzt, dass sich plötzlich meine Gefühle ändern. Nee. Nee. Liebe ist in erster Linie nicht ein Gefühl. Liebe ist in erster Linie nicht ein Gefühl. Es ist etwas, das Emotionen mit sich bringt, das stimmt. Aber Liebe selber ist nicht ein Gefühl. Liebe ist ein Akt des Willens, ein Agieren, bewahrt, ein Agieren. Es ist eine Handlung. Und oft ist es so, wenn wir handeln, folgt auch das Gefühl. Das ist ganz oft so. Dass wir nicht aufs Gefühl warten, sondern einfach handeln und sagen, ich fühle mich jetzt so anders, ich fühle mich so nicht danach, Jesus. Etwas Gutes zum Tun. Der Person. Aber oft ist es so, dass wir handeln und dann plötzlich das Gefühl nachkommt und wir erfüllt sind von einer echt andersartigen Gesinnung oder ja, einem anderen Gefühl. Bewahrt. Und dann danken. Wir danken dafür, dass Gott weiß, was das bedeutet für uns, unsere Feinde zum Leben, weil er so weiß. Er hat so erlebt. Und dass er wirklich treu zu seiner Verheißung steht. Ich habe einen Schulkollege hier. Der ist regelmäßig auf mich draufgeguckt in der Pause, weil ich war halt kleiner und er war stärker. Und irgendwann hat er sich einmal mein Lineal ausgelernt. Das war in der Volksschule, kann man sich gut erinnern. Hat er sich mein Lineal ausgelernt. Und ich habe gewusst, oder? Ich habe gelernt in der Kinderstunde bei der Jopi, wie Jesus ist. Und ich habe Jesus vor Augen gekriegt. Und ich habe ihm gesagt, du darfst mein Lineal jederzeit hier. Und dann ist die Werkstunde vorbei gewesen und dann wollte ich mein Lineal wiederholen. Und dann hockt er so da, ganz verdruckt, und denkt, was ist mit dem los? Dann hat er mein Lineal so in der Hand mit beiden Händen. Und er hat echt so, wie ein Würmel hat er ausgeschaut, der ist so da angehockt, ich habe gemerkt, dem tut etwas ganz brutal festleiden und dann hat er mein zerbrochenes Lineal in der Hand. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das macht überhaupt nichts. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und ab dem Zeitpunkt war alles anders. Der hat mich zu sich umgeladen und hat mir mit seinen teuersten Spielzeugen gespielt. Oder? Und hat mir eine Veränderung erlebt. Das ist gigantisch. Und mein kindlicher Glaube hat mir dort echt geholfen. Ich habe erlebt, dass das stimmt, was Jesus sagt. Wir Erwachsene rationalisieren das Softwerk, das ist so schade. Tun wir das nicht. Tun wir das nicht. Sondern das, was da passiert, das, was Jesus sagt, ist möglich. Vollkommen möglich in der Liebe, die Gott uns gibt. Ich muss noch zwei Sachen sagen, weil das ist wichtig. Seine Feinde lieben bedeutet nicht auf Gerechtigkeit verzichten müssen. Das ist auch ganz wichtig. Seine Feinde lieben bedeutet nicht auf Gerechtigkeit verzichten müssen. Und ich sage das jetzt ganz besonders für solche, die die Feinde im ganz nahen Umfeld haben. Vielleicht sogar in der eigenen Familie. Wenn es da eine Situation gibt, wo deine eigene Familie, dein Vater, deine Mutter, deine Eltern, deine Großeltern zu deinem Feind geworden sind, du musst nicht das über dich ergehen lassen. Wir Christen hören manchmal, ja, in der Liebe Jesus müssen wir alles zudecken, das ist nicht wahr. Wenn es Missbrauchsfälle gibt, wenn es Dinge gibt, unter denen du zerbrichst, du hast ein Recht auf Gerechtigkeit. Und deine Stimme zu erheben und das aufzudecken. Bei uns ja nicht am Trugschluss einigen,
dass sie eine Feinde lieben oder nicht zurück zum Schlager, bedeutet, die muss alles über mich ergaulen, stillschweigend. Das ist nicht die Wahrheit. Das Liebevollste, was du tun kannst, kann sie das auf zum Decker, auch für denjenigen, der sich gegen die versündigt hat, damit er aufhört. Auch das ist eine Handlung der Liebe. Wenn du es dazu führst, dass es aufhört, ist auch das deinerseits ein Akt der Liebe. Weil es für alle gut ist, wenn es aufhört. Das möchte ich noch sehen hier. Und ich möchte nur sagen, dass du den geistlichen Kampf dahinter ziehst. Wenn du den Feind vor dir stehst, egal wer das ist, dein Boss, dein Schulkolleg, deine eigene Familie, siehe der geistliche Kampf dahinter. Das sind alles Marionetten Satans. Die sind alle auch gefangen. Die sind alle auch gefallen. Die sind alle auch Opfer, ein Stück weit zumindest. Siehe das. Siehe das große Bild. Siehe das große Ganze von Gottes Gerechtigkeit und Souveränität. Und wenn du mit etwas kämpfst, speziell wenn es die eigene Familie ist, lad bitte andere Geschwister mit dir zum Wärter. Du musst das nicht allein machen. Du musst deinen Gebetskampf nicht allein kämpfen. Lad Leute aus der Gemeinde ein zum mit dir Wärter, dass du lieben lernst und dass Gott es braucht zur Veränderung. Und ein allerletzter Punkt: ohne Feinde kein Wachstum. Ohne Feinde kein Wachstum. Schon eine Realität. Gott lädt Feinde in unserem Leben zu, damit wir Jesus ähnlicher werden. Die größte Veränderung zu Jesus, Arne, erlebst du, wenn du deine Feinde liebst. Das ist die größte Veränderung, die du erleben kannst. Zum so sein wie Jesus. Und deine Liebe, deine Lieben zum Lieben, das braucht keine Veränderung. Aber deine Feinde zum Lieben, das braucht Veränderung. Und deswegen werden wir so Jesus ähnlicher. Und deswegen ist das manchmal sogar eine Vorsehung Gottes für uns. Beten wir also für eine Liebe, die so radikal anders ist, so dramatisch gottverherrlichend, so zweifellos glaubensbezeugend und so wunderbar anders, als die Welt tickt. Eine Liebe, die leuchtet für Jesus in der Welt. Glückselig, Stefan. Glückselig. Amen.